Der Wind vom Strom roch nach Diesel, Salz und feuchtem Metall. Zwischen grauen Betonpfeilern des fast leeren Parkhauses summte eine einzelne Neonröhre. Ihr Licht flackerte in langen, unregelmäßigen Pulsen. Unten, hinter der Brüstung, schob die Elbe ihre dunklen Wellen gegen die Kaimauer. Kräne standen wie schlafende Tiere und das metallische Knacken der Masten an den Landungsbrücken hallte bis hier herauf. Es war kurz nach 4 Uhr morgens, jene Stunde, in der die Stadt den Atem anhält und sogar die Ratten leiser werden. Markus Adler lehnte an der Fahrertür seines alten Kombis, eine Hand in der Jackentasche, die andere tief unter dem Futter, wo Leder und kaltes Metall aneinander stießen. Er war groß, drahtig, das Gesicht kantig, die Bartstoppeln ungleich gewachsen, als hätte er das Rasieren vergessen oder bewusst vermieden. Die Kälte kroch durch die verrostete Betondecke, er spürte sie in den Knien. Doch er wartete. Ein Anruf, 10 kurze Sätze, eine weibliche Stimme ohne Herkunft, nur die Koordinaten. Oberste Ebene, Blick auf den Strom. Sie kam leise. Ein heller Hoodie, Kapuze tief, der Rest verschluckt von einer dunklen Jacke. Ihre Schritte waren vorsichtig, fast tastend, als fürchtete sie, der Boden könnte unvermittelt nachgeben. Als sie näher kam, schlug die Kapuze zurück und er sah ein schmales Gesicht mit Sommersprossen und halb zusammengekniffenen blauen Augen. Das Haar war aschblond, straff nach hinten gebunden. An der Schulter hing eine kleine violette Handtasche. Viel zu verspielt für diesen Ort. Svenja Krüger, sagte sie und streckte ihm die Hand hin. Ihre Stimme klang jünger als am Telefon und trotzdem müde. Danke, dass Sie gekommen sind. Markus schenkte ihr einen knappen Blick, rührte sich nicht von der Tür weg. Du bist früh dran. Früh ist sicher, erwiderte sie. Und man sieht weniger Gesichter, die man sich merken muss. Was willst du? Seine Frage hing im kalten Licht, schlicht, schwer. Svenja holte Luft, blickte an ihm vorbei über die Brüstung auf das Wasser. Ich brauche Hilfe, sagte sie schließlich. Ich brauche jemanden, der versteht, wie so etwas geht, der es richtig macht. Markus schnaubte leise. Richtig ist relativ. Nicht für mich. Sie sah ihn wieder an und in ihren Augen lag etwas, das stärker war als Mut und älter als Angst. Leonie Falk ist tot. Sie war meine beste Freundin. Jemand hat ihr die Kehle aufgeschnitten. Er wird dafür nicht bezahlen, nicht auf die Weise, die zählt. Sein Blick glitt kurz über die Handtasche, blieb an ihren dünnen Fingern hängen, an der Art, wie sie die Kälte ignorierte. Polizei? Ermittelt, sagte sie tonlos. Und ermittelt und hofft. Ich kenne das. Die Aktenstapel wachsen, die Gesichter wechseln, die Spuren kühlen aus. Ich habe keine Zeit für Hoffnung. Markus schwieg. Der Wind trieb feuchten Nebel über den Beton. Ein loses Parkticket flatterte am Boden und blieb an seiner Schuhspitze kleben. Warum ich? Fragte er schließlich. Weil sie die Nummer dorthin schreiben, wo sie jemand sieht, der keine Alternative mehr hat. Ein kurzes, schiefes Lächeln. Und weil ich recherchiert habe. Sie nehmen nicht jeden Auftrag an. Kindern und Frauen tue ich nichts, sagte Markus. Und ich räume keinen aus dem Weg, nur weil er einem anderen im Weg steht. Gut, sagte sie schlicht. Dann passen wir zusammen. Er öffnete die Fahrertür, setzte sich, ließ den Motor an und entriegelte die Beifahrerseite. Steig ein. Wenn hier oben jemand auftaucht, haben wir Zeugen, bevor du deinen Satz zu Ende gesprochen hast. Svenja zögerte, warf einen Blick in die dunkle Fläche des Parkdecks, als könnte aus jedem Schatten ein Name kriechen. Dann stieg sie ein und zog die Tür sachte zu. Ihre nassen Schnürsenkel hinterließen einen schmalen, glänzenden Abdruck auf der Gummimatte. Ich bringe dich nach Hause, sagte Markus und legte den Gang ein. Mädchen wie du laufen um diese Uhrzeit nicht herum. Ich habe Geld. Sie griff in die kleine Tasche und legte ein handtellergroßes Bündel auf das Armaturenbrett. Und ich habe Gründe. Der Kombi rollte langsam zur Ausfahrt. Geld ist nicht das Problem, sondern du. Er warf ihr einen Seitenblick zu. Du hältst dich aufrecht, redest klar, aber deine Hände zittern nicht. Entweder bist du stärker, als du aussiehst, oder du bist schon zu weit gegangen, um zurückzuwollen. Beides, sagte sie leise. Sie fuhren die Rampe hinab. Auf der unteren Ebene glomm das Licht wärmer, gelblicher, und die Luft roch nach feuchtem Beton und altem Gummi. An der Kasse blinkte eine rote Diode, niemand da, der kassierte. Markus hob das Ticket, führte es in den Schlitz, die Schranke hob sich mit einem gequälten Seufzer. Draußen lag die Stadt breit und dunkel. Ein Möwenschrei zerschnitt die Stille, dann das entfernte Stampfen einer Diesellok, irgendwo hinter Altona. »Erzähl mir von Leonie«, sagte Markus, als sie die Promenade entlang fuhren. »Nur das Nötigste.« Svenja presste die Lippen zusammen, tastete mit den Fingern die Kante der Handtasche ab, als suche sie nach einem verborgenen Rand. »Sie hat mich aufgenommen«, begann sie, »als ich nichts hatte. Kein Bett, keine Adresse, keine richtigen Papiere. Sie hat mich gefüttert, mich untergebracht, mir Arbeit besorgt. Und dann hat man sie benutzt und weggeworfen. Das ist das Nötigste.« »Namen?« fragte Markus. »Später«, sagte sie. »Erst will ich wissen, ob Sie mir glauben.« Markus schwieg einen Moment. Regen setzte ein, feine, kalte Tropfen, die auf der Windschutzscheibe zu schimmernden Adern zerflossen. Er stellte den Scheibenwischer auf die langsamste Stufe, das Gummi schabte in regelmäßigen Intervallen. »Glauben ist was für Leute, die Kirchen mögen«, sagte er schließlich. »Ich prüfe, und wenn es passt, handle ich.« »Dann prüfen Sie«, sagte Svenja, »aber verschwenden Sie keine Zeit.« Er bog in eine Seitenstraße ein, die Häuser dicht, das Kopfsteinpflaster glänzend. »Wo soll ich dich rauslassen?« »St. Pauli, Nähe Talstraße.« Sie sah nicht zu ihm hinüber, sondern in den Rückspiegel, als erwarte sie, dass das Dunkel dort etwas preisgibt. »Ich schlafe heute nicht. Ich warte.« »Worauf?« »Auf Ihre Antwort.« Sie ritten über eine Bodenwelle. Der Wagen ächzte, als laste etwas Unsichtbares zusätzlich auf ihm. Markus fuhr langsamer. Im Halbdunkel der Straße atmete die Stadt, schwer und stumpf. »Meine Antwort bekommst du«, sagte er und parkte am Rand. Der Bordstein glänzte wie schwarzes Glas. »Morgen Nacht. Gleicher Ort, gleiche Uhrzeit.« Svenja nickte, legte die Hand auf die Tür, hielt inne. »Markus?«, fragte sie. Er antwortete nicht, doch sein Blick genügte. »Wenn Sie mich anlügen, sterben weitere Menschen.« »Wenn du mich anlügst«, sagte er, »stirbst du zuerst.« Sie stieg aus. Der Regen war dichter geworden, feine Nadelstiche auf der Haut. Sie zog die Kapuze hoch, verschwand zwischen zwei Hausportalen, als hätte die Mauer sich geöffnet. Markus blieb sitzen, ließ den Motor laufen, hörte das Ticken des Auspuffs und das ferne Hupen eines Schiffes, tief und träge. Er dachte an den Kodex, den er sich selbst auferlegt hatte, an Worte wie Schuld, Sühne, Gleichgewicht. Der Regen schärfte die Gerüche, und mit ihnen kam eine Erinnerung, die er wegschob wie ein Möbelstück, das man nachts im Flur anstößt. Dann legte er den Gang ein und fuhr an, langsam, als würde der Wagen durch etwas Dickeres als Luft schieben. Hinter ihm verschluckte der Regen die Spuren. Vor ihm lag die Elbe, schwarz wie eine versiegelte Tür. Er wusste, dass er sie öffnen würde. Bald. Der Regen war über Nacht nicht verschwunden, sondern hatte sich in ein beständiges, feines Nieseln verwandelt, das den Asphalt matt glänzen ließ. Markus stand an einem der hölzernen Tische am Rande der Landungsbrücken. Die Elbe trug schwere, graue Wellen, und zwischen den Masten der Schiffe flatterten durchnässte Flaggen. Es war dieselbe Uhrzeit wie am Vorabend, ein paar Minuten nach vier, und das Parkhaus lag wieder still und leer. Nur das Summen einer fernen Transformatorenstation füllte die Luft. Svenja kam pünktlich. Sie trug den gleichen Hoodie wie am Vorabend, doch der Stoff war an den Schultern dunkel vom Regen. Sie hielt die Hände in den Taschen, der Kopf war gesenkt. Als sie neben ihm stand, blieb sie kurz stumm, als müsse sie Kraft sammeln. »Sie wollen meine Geschichte hören«, begann sie leise, ohne ihn anzusehen. »Ja, alles, was zählt«, erwiderte Markus. Sie nickte kaum merklich und setzte an. »Ich bin in einem kleinen Ort in Mecklenburg groß geworden. Kein Hafen, kein Lärm, nur Felder, Wälder und Häuser, in denen man besser nicht laut wird. Meine Eltern, nennen wir sie so, waren das, was man in Berichten instabile Haushalte nennt. Viel Schnaps, viel Geschrei und wenn das nicht reichte, auch Schläge. Als ich 14 war, war mir klar, dass ich dort nicht alt werde.« Markus sah, wie sie die Lippen aufeinander presste. »Ich bin an einem Februarmorgen gegangen. Kein Abschied, kein Plan. Nur ein Rucksack und der erste Bus Richtung Hamburg. Ich dachte, in einer großen Stadt kann man verschwinden. Die ersten Wochen habe ich am Hauptbahnhof geschlafen, in den warmen Unterführungen zwischen den anderen Gesichtern, die niemand sehen wollte. Irgendwann trieb es mich runter zum Kiez, weil dort immer etwas los war und man in der Menge untertauchen konnte.« Sie atmete tief durch, die Stimme schwankte zwischen Distanz und einer unterschwelligen Wut. »Dort habe ich Leonie getroffen. Es war kurz nach Mitternacht. Ich saß unter einem Vordach in der Talstraße, durchnässt, und sie kam mit einem Becher heißem Kaffee und einer Decke. Kein Wort, nur eine Geste. Am nächsten Morgen wachte ich in ihrer kleinen Wohnung auf. Ab da war sie mein Zuhause.« »Was hat sie gemacht?« fragte Markus. »Kellnerin in einer Spelunke am Hafen. Manchmal Modeljobs für lokale Fotografen, nichts Großes. Aber sie kannte Leute, wusste, wie man durchkommt. Sie hat mir einen gefälschten Ausweis besorgt, damit ich in einer Küche arbeiten konnte. Wir haben uns alles geteilt, Essen, Geld, sogar die schlechten Tage.« Svenja blickte zum Wasser, als würde sie in der Strömung die nächste Szene sehen. Dann kam Tobias Kern, einer von diesen Kerlen, die auf den ersten Blick charmant wirken, bis man merkt, dass da nur Leere ist. Er zog Leonie rein in seine Welt, Partys in Penthäusern, Drogen, falsche Freunde. Anfangs kam sie nur spät nach Hause, dann gar nicht mehr und wenn doch, war sie still oder am Weinen. Ich habe sie gefragt, aber sie wich aus. Markus merkte, wie ihre Hände in den Taschen sich verkrampften. Eines Nachts kam sie wieder. Ihre Stimme brach kurz. Ihr rechtes Auge war blau und geschwollen, die Lippe aufgeplatzt, Kratzer am Hals. Das Kleid hing in Fetzen. Ich habe sie aufs Sofa gesetzt, ihr Wasser gebracht. Erst hat sie geschwiegen, dann ist es aus ihr rausgebrochen. Tobias hatte sie mit zu einer Feier in einer Villa in Blankenese genommen. Dort waren noch drei andere Männer. Sie tranken, zogen Linien im Badezimmer, dann brachte er sie in ein Zimmer im Obergeschoss. Die Tür ging zu. Die Männer grinsten. Und bevor sie reagieren konnte, schlug er ihr ins Gesicht. Zwei hielten ihre Beine fest, der dritte zog ihr die Kleidung herunter. Markus spürte, wie seine Finger sich unwillkürlich zur Faust schlossen. Sie haben nicht aufgehört, bis sie nicht mehr schreien konnte. Danach warfen sie ihr das Kleid hin, als wäre sie ein Stück Müll. Tobias bekam eine kleine Tüte mit grünen Ballons. Heroin. Er sagte ihr, sie solle aufhören zu heulen, sie sehe widerlich aus. Das waren seine Worte. Svenja atmete hörbar durch die Nase, kämpfte sichtlich, den Rest nüchtern zu schildern. Ich wollte zur Polizei. Leonie hat mich gepackt, so fest, dass ich blaue Flecken hatte, und gefleht, es nicht zu tun. Die bringen uns um, hat sie gesagt. Wir sind eingeschlafen. Irgendwann. Am nächsten Morgen hat sie mich in den Schrank gedrückt, mir befohlen, nicht rauszukommen. Ich habe Stimmen gehört, ihre und Tobias. Dann Schreie, ein Gurgeln, einen dumpfen Schlag. Als ich aus dem Schrank kam, lag sie am Boden. Blut, so viel Blut. Die Kehle. Markus schwieg. Sein Blick war auf das nasse Pflaster gerichtet. »Ich bin geflohen, die Treppe runter, raus auf die Straße. Sie haben mich nicht gesehen. Die Polizei hat Tobias festgenommen, aber er kam wieder frei. Angeblich, weil er Informationen liefern sollte. Aber er hat geschwiegen. Und jetzt läuft er herum, als wäre nichts passiert.« »Und die anderen?« fragte Markus leise. »Ich kenne ihre Gesichter, ihre Namen. Ich weiß, wo sie sich treffen. Ich will, dass sie leiden, jeder Einzelne.« Es folgte ein Moment, in dem nur das Prasseln des Regens auf den Blechdächern der Hafenhallen zu hören war. »Du hast mich gefragt, ob ich dich anlüge«, sagte Svenja schließlich. »Das tue ich nicht. Aber wenn sie ablehnen, finde ich jemand anderen. Ich will keine Drohungen, nur Ergebnisse.« Markus hob den Blick. In ihren Augen lag keine kindliche Hilflosigkeit, sondern die Härte einer Überlebenden. »Ich prüfe deine Geschichte«, sagte er. »Wenn sie stimmt, bekommst du, was du verlangst.« »Dann fangen sie an«, antwortete sie und trat einen Schritt zurück. Der Regen zeichnete dunkle Flecken auf den Beton. Markus wusste in diesem Moment, dass er anfangen würde und dass es kein Zurück gab. Der Morgen danach brachte einen grauen Himmel, an dem schwere Wolken wie reglose Berge hingen. Markus saß in seiner kleinen Küche in Altona Nord, der schwache Geruch von abgestandenem Kaffee hing in der Luft. Auf dem Tisch lag ein zerknitterter Notizblock, die ersten Seiten vollgekritzelt mit Namen, Orten und kurzen Bemerkungen. Daneben eine Zeitung, aufgeschlagen auf der Seite mit den Polizeimeldungen, kein Wort über Leonie Falk. Nur eine unscheinbare Notiz zu einer anhaltenden Ermittlung im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt. Er starrte auf den Artikel, während in seinem Kopf die Worte von Svenja wie eine gebrochene Schallplatte wiederholten: »Ich kenne ihre Gesichter, ihre Namen.« Er kannte das Gewicht solcher Sätze. Sie kamen nicht von jemandem, der drohte. Sie kamen von jemandem, der bereits entschieden hatte. Markus stand auf, ging zum schmalen Fenster, das auf einen Hinterhof hinausging. Unter ihm standen Müllcontainer, dahinter eine Mauer, mit Moos bedeckt. Die Luft roch nach nassem Backstein. Er dachte an seinen Kodex, eine Regel, die er sich vor vielen Jahren gegeben hatte, als der Unterschied zwischen einem Auftrag und einem Mord noch verhandelbar schien. Keine Kinder, keine Frauen, keine unschuldigen Männer, keine Unklarheit über die Schuld. Aber diesmal war es anders. Svenja hatte ihm kein Dossier gegeben, keinen Beweis. Nur eine Geschichte, die zu präzise war, um ausgedacht zu sein. Und eine Wut, die er kannte, jene, die nur aus tiefer Verletzung wächst. Er setzte sich wieder, zog den Notizblock heran. Über den Namen Christian Berger schrieb er groß »Erster«. Daneben notierte er in gedrungener Schrift »Dealer, Elbchaussee, alte Villa«. Berger war kein Unbekannter. In der Szene hatte er sich mit Partys für die Reichen und Enttäuschten einen Namen gemacht. Er verkaufte Heroin in winzigen grünen Ballons, eine Marke, die in den letzten Monaten auffallend oft auf den Straßen aufgetaucht war. Markus griff nach einem Ordner aus dem Regal neben dem Kühlschrank. Darin steckten alte Kontaktlisten, Nummern, Fotos. Er blätterte, bis er auf ein unscharfes Bild stieß. Ein Mann Mitte 30, glattes Haar, zu teurer Anzug, Lächeln wie aus einer Werbung. Christian Berger, bei einer Veranstaltung in einem Hotel an der Binnenalster. Neben ihm ein Politiker, beide mit Sektgläsern in der Hand. Er hatte Berger nie persönlich getroffen, aber aus den Geschichten wusste er, leichtsinnig, selbstsicher und nachts oft zu betrunken, um eine verschlossene Tür zu bemerken, eine ideale erste Zielperson. Markus zog sein Telefon aus der Tasche, wählte eine Nummer, die er seit Jahren nicht benutzt hatte. Nach viermaligem Klingeln meldete sich eine tiefe Stimme. »Ja? Ich brauche die Gewohnheiten von Berger«, sagte Markus knapp. Kurzes Schweigen, dann: »Das ist lange her, Adler. Warum?« »Ich will wissen, wann er allein ist. Die Stimme lachte trocken. Das wird teuer. Das ist mir egal. 2 Nächte. Ich melde mich. Markus legte auf, schob das Telefon beiseite und griff nach seiner Pistole. Er überprüfte den Verschluss, den Lauf, den Abzug, dann das Messer. Eine Klinge von 20 Zentimetern, rasiermesserscharf, leicht genug, um schnell zu sein, schwer genug, um zu bleiben, wo man sie ansetzt. Der Regen hatte aufgehört, als er am Abend in seinem Wagen durch die Elbchaussee fuhr. Die Straße war gesäumt von alten Bäumen, deren Äste wie Finger über die Fahrbahn ragten. Hier lebten die Menschen, die von Problemen nur lasen, nicht von ihnen heimgesucht wurden. Hinter hohen Zäunen und Hecken lagen Villen mit breiten Auffahrten, jede Einfahrt bewacht von Kameras und Bewegungsmeldern. Doch er wusste, dass Übermut oft mehr verrät als jede Sicherheitsanlage. Er parkte einige Straßen entfernt, ließ den Motor auskühlen und beobachtete das Gelände. Licht brannte im Obergeschoss, Musik drang leise bis zu ihm, dumpfe Bässe, Stimmen. Ab und zu öffnete sich die Haustür, lautes Lachen wehte heraus, begleitet vom Geruch von Rauch und Parfum. Die Gäste kamen und gingen, doch Berger selbst tauchte nicht auf. Markus vermutete, dass er im oberen Stockwerk blieb, wo die eigentlichen Geschäfte liefen. Später, als nur noch vereinzelte Gäste das Haus verließen, öffnete sich eine Seitentür. Berger trat heraus, allein in einem Hemd, dessen oberster Knopf offen stand, ein Glas in der Hand. Er ging zur Einfahrt, sah sich nicht um. Das Tor schloss sich hinter ihm mit einem langsamen Summen. Markus folgte ihm lautlos bis zur Straße, dann vorbei, unauffällig, als wäre er ein nächtlicher Spaziergänger. Er sah, wie Berger den Müllcontainer öffnete, eine Zigarette anzündete und lange in den Rauch starrte. Es war in solchen Momenten, dass Markus seinen Kodex gegen die Realität abwog. Berger war kein Unschuldiger. Er handelte mit dem Stoff, der Körper zerstörte und Leben beendete, ohne eine Waffe ziehen zu müssen. Er war ein Parasit in Maßanzug. Und das reichte. Zurück im Wagen rief Markus die Nummer von vorhin erneut an. »Ich bin bereit«, sagte er nur. »Morgen Nacht«, kam die Antwort. 2 Uhr, er schläft dann allein.« Markus legte auf, startete den Motor. Er spürte die Kälte in den Händen, eine Spannung, die nur vor dem ersten Schritt kam. Svenjas Geschichte hatte ihn in Bewegung gesetzt. Und Bewegung bedeutete, dass der Kodex bald auf die Probe gestellt werden würde. Nicht von ihr, sondern von ihm selbst. Er fuhr durch die leeren Straßen zurück in sein Viertel. Über der Stadt hing der Nebel wie ein schwerer Vorhang. Markus wusste, dass er ihn bald zerreißen würde. Und dass dahinter nicht das Licht wartete, sondern nur tieferes Dunkel. Die Nacht war klar, die Luft schneidend kalt. Über der Elbchaussee glitzerten die Straßenlaternen auf dem nassen Asphalt, als Markus' alter Kombi ohne Licht durch eine Nebenstraße rollte. Er hatte das Fahrzeug einige 100 Meter entfernt geparkt und den Rest zu Fuß zurückgelegt. Der Boden unter seinen Stiefeln war von feinem Split bedeckt, der bei jedem Schritt leise knirschte. Christian Bergers Villa lag wie ein dunkler Koloss hinter einer hohen schmiedeeisernen Umzäunung. Die Fassade war weiß verputzt, mit einem breiten Balkon im ersten Stock, dahinter bodentiefe Fenster. Das Grundstück war von einer dichten Hecke eingefasst, deren Zweige im Wind schwankten. Kein Auto in der Auffahrt, keine Stimmen, nur das monotone Summen der Außenbeleuchtung. Svenja stand bereits am Seiteneingang. Ein Schatten im Schatten, den Kapuzenrand tief ins Gesicht gezogen. In der Hand hielt sie eine kleine Sporttasche. »Alles ruhig«, flüsterte sie, als Markus neben sie trat. »Ich habe das Schloss geprüft. Einfacher geht's nicht.« »Hast du Handschuhe?« fragte er knapp. Sie hob wortlos beide Hände in dünnem schwarzem Leder. Markus öffnete das Tor mit einem leisen Knacken. Sie glitten hindurch, geduckt hinter den Hecken entlang, bis sie die Seitentür erreichten. Ein kurzer Blick durchs Glas. Der Flur dahinter lag im Dunkeln. Markus zog einen Dietrich aus der Jackentasche und nach wenigen Sekunden gab das Schloss nach. Innen roch es nach teurem Parfum und abgestandenem Rauch. Der Flur war mit Marmor ausgelegt, ihre Schritte hallten dumpf. Eine geschwungene Treppe führte nach oben, wo ein schwacher Lichtschein unter einer Tür hervorkroch. Markus hob die Hand, bedeutete ihr, stehen zu bleiben, und ging zuerst. Oben öffnete er die Tür lautlos. Das Schlafzimmer war groß, fast leer, bis auf ein massives Bett aus dunklem Holz, in dem Christian Berger lag. Er war nackt, der Oberkörper halb über der Decke, ein leeres Glas auf dem Nachttisch. Sein Atem war tief, schwer vom Alkohol. Markus trat an die Seite des Bettes, zog die Pistole mit dem aufgesetzten Schalldämpfer und drückte sie Berger an die Schläfe. »Aufstehen!« zischte er. Bergers Augen rissen sich nur widerwillig vom Schlaf los. »Was? Wer?« Seine Stimme war heiser. »Aufstehen!« wiederholte Markus, dieses Mal mit Nachdruck. Svenja trat ins Zimmer, stellte die Tasche auf den Boden und öffnete sie. Darin lagen Kabelbinder, ein Skalpell, eine kleine Zange, eine Rolle Klebeband. »Was soll das?« lallte Berger, als Markus ihn grob aus dem Bett zog. »Das ist das Gespräch, das du schon lange verdient hast«, sagte Markus. Er drückte ihn auf einen Stuhl in der Ecke, Svenja fixierte seine Handgelenke und Knöchel. Das Klebeband kam über den Mund. Erst dann wich der panische Blick einer stummen, aber klaren Angst. Markus trat zurück, betrachtete den Mann vor sich. »Svenja, du hast das letzte Wort.« Sie kniete sich vor Berger, so nah, dass ihre Gesichter nur wenige Zentimeter voneinander entfernt waren. »Du erinnerst dich an Leonie?« fragte sie leise, fast freundlich. »Die Kleine mit den Sommersprossen. Du hast sie nicht gekannt wie ich. Aber ich habe gesehen, was von ihr übrig blieb, nachdem du und deine Freunde fertig wart.« Berger versuchte zu sprechen. Das Klebeband dämpfte seine Laute zu unverständlichem Gemurmel. »Nein«, flüsterte Svenja, »heute redest du nicht.« Sie griff nach dem Skalpell, fuhr damit langsam über seine Brust, ohne sofort zu schneiden. Markus beobachtete, wie Bergers Atem schneller ging, wie sich Schweiß auf seiner Stirn bildete. Die erste Bewegung war präzise. Eine flache, rote Linie von der Schulter bis knapp über den Rippenbogen. Berger stöhnte dumpf. Markus stand still, die Hände locker, und ließ sie gewähren. Es dauerte lange. Svenja arbeitete methodisch, fast so, als würde sie eine Aufgabe lösen. Das Skalpell folgte einer unsichtbaren Karte, die nur sie sehen konnte. Markus wusste, dass der Tod nicht sofort eintreten würde. Sie wollte, dass er spürte, wie die Zeit gegen ihn arbeitete. Irgendwann ließ Markus den Blick durch den Raum wandern. Die Wanduhr zeigte kurz nach vier. Durch die halb geöffneten Vorhänge fiel der Schein einer Straßenlaterne herein. Für einen Augenblick meinte er, zwischen den Lamellen einen Umriss zu sehen. Eine Gestalt am Gartenzaun. Unbeweglich, als würde sie beobachten. Doch als er genauer hinsah, war da nichts mehr. »Es reicht«, sagte Markus schließlich. »Wir sind lange genug hier.« Svenja nickte, stand auf und drückte das Skalpell tiefer in seine Brust. Bergers Körper zuckte. Dann wurde er schlaff. Markus legte zwei Finger an seinen Hals. Kein Puls. Sie ließen den Stuhl stehen, banden die Werkzeuge in ein Handtuch und steckten sie in die Tasche. Jeder Schritt nach draußen schien lauter als nötig. Das Herzschlagen pochte in Markus' Ohren. Draußen war die Luft schärfer. Der Himmel hatte sich aufgehellt. Sie verschwanden durch das Seitentor zurück in die Seitenstraße, in der Markus' Wagen stand. »Hast du jemanden gesehen?« fragte Svenja, als sie einstiegen. »Vielleicht«, antwortete Markus knapp. »Vielleicht auch nicht.« Er startete den Motor und während sie in Richtung Altona fuhren, blieb das Bild in seinem Kopf. Eine reglose Gestalt im Licht der Laterne, zu fern, um erkannt zu werden, und doch nah genug, um eine Botschaft zu sein. Der Regen war in der Nacht zurückgekehrt, schwer und kalt, und legte sich wie eine glänzende Schicht über die Pflastersteine am Hamburger Hafen. Markus stand im Schatten eines alten Lagerhauses und beobachtete die Lichter der Containerkräne, die wie träge Riesen im Dunst arbeiteten. Vor ihm lag ein Areal aus gestapelten Containern, grauen Baracken und einzelnen schiefen Laternen, deren gelbes Licht nur schwache Inseln in der Dunkelheit schuf. Svenja kam aus einer Seitengasse, das Kapuzenband fest zugezogen, eine Plastiktüte in der Hand. »Oleg Moritz ist da«, flüsterte sie. »Containerreihe 5, der mittlere, hat sich gestern Abend schon dort verkrochen und seitdem nicht mehr raus.« »Allein?« Markus' Stimme war kaum mehr als ein Hauch. »Soweit ich sehen konnte, ja. Er hat 2 Flaschen Wodka und eine Plastiktüte voll Dosenfutter dabei. Der lebt wie ein Tier.« Markus nickte. Er kannte Moritz nur aus Erzählungen. Ein Mann mit einer Vorliebe für billigen Alkohol, Gewalt und schnelle Geschäfte, meist am unteren Ende der Drogenkette. Trotzdem war er gefährlich. Nicht, weil er clever war, sondern weil er impulsiv handelte. Und er stand in Verbindung zu einem Namen, der Markus seit der Nacht bei Berger nicht mehr losließ. Armin Yassar. »Wir holen ihn raus und bringen ihn zu mir«, sagte Markus. Leise und schnell. Sie gingen in geduckter Haltung zwischen den Containern hindurch. Der Boden war aufgeweicht, die Pfützen tief. An den Metallwänden perlte der Regen in dünnen Bahnen herab. Tropfen fielen von den Kanten und klangen wie leise Tritte. Am Container angekommen, lauschte Markus. Drinnen war ein dumpfes Schnauben zu hören, dann das Klirren einer Flasche. Er zog ein Brecheisen aus seiner Tasche, setzte es am Schloss an und hebelte es mit einem kurzen, festen Ruck auf. Die Tür öffnete sich einen Spalt. Ein Schwall abgestandener Luft und Alkoholgeruch schlug ihnen entgegen. Oleg Moritz saß auf einer Matratze, den Rücken an die Wand gelehnt, eine halbvolle Flasche in der Hand. Sein Blick war trüb, aber als er die beiden sah, schien sofort ein Funke von Misstrauen aufzuleuchten. »Was zum Teufel?« begann er, doch Markus trat vor, packte ihn am Kragen und zog ihn hoch. Moritz war größer, schwerer, aber betrunken und nicht schnell genug. Svenja trat hinter ihn, drückte einen Teleskopschlagstock in seinen Rücken. »Leise«, zischte Markus, »oder wir reden anders.« Moritz fluchte, aber seine Stimme blieb gedämpft. Sie zerrten ihn hinaus in den Regen, zwischen den Containern hindurch bis zu einer Seitengasse, in der Markus' Wagen stand. Die Lichter der Kräne verschwanden hinter ihnen, und nur das Geräusch von Moritz' schweren Schritten und seinem heiseren Atem füllte die Stille. Im Wagen lag eine dicke Decke auf der Rückbank. Sie drückten ihn hinein, banden seine Hände mit Kabelbindern und zogen die Decke über ihn. »Kein Laut«, sagte Svenja. »Sonst bleibt dein Mund für immer zu.« Die Fahrt durch die nächtliche Stadt dauerte kaum 20 Minuten, doch Markus fühlte sich, als würde jede rote Ampel zu lange brennen. Er nahm Umwege, wechselte Straßen, fuhr Schleifen. Die Lichter spiegelten sich in den nassen Straßen, und in den Seitenspiegeln war mehr als einmal ein dunkles Fahrzeug zu sehen, das er nicht mochte. Doch jedes Mal, wenn er die Richtung änderte, verschwand es. An seinem Haus in Altona Nord angekommen, parkte Markus im Hinterhof. Die Tür zum Keller stand bereits offen. Ein niedriger Raum mit unverputzten Wänden und einer einzelnen Glühbirne, die ein schwaches, gelbliches Licht warf. Der Geruch von Feuchtigkeit mischte sich mit dem von altem Holz und Metall. Sie setzten Moritz auf einen Stuhl in der Mitte des Raumes, fesselten ihn fest. Er blinzelte. Die Pupillen immer noch träge vom Alkohol, doch sein Blick wurde wacher, als er den Raum musterte. »Ihr habt keine Ahnung, mit wem ihr euch anlegt«, knurrte er. »Mit dir schon mal«, antwortete Markus. »Mit Armin Yassar«, fauchte Moritz und spuckte auf den Boden. »Wenn er erfährt, dass ich verschwunden bin, seid ihr tot.« Svenja trat vor, sah ihm in die Augen. »Er wird erfahren, dass du verschwunden bist. Aber er wird nicht wissen, wohin. Und bis dahin reden wir. Markus griff in eine Kiste neben der Werkbank und holte eine Zange heraus. Er hielt sie im Licht, drehte sie langsam, sodass Moritz jeden Zentimeter sehen konnte. »Du erzählst mir alles über Yassar«, sagte er. »Jeden Ort, jeden Namen, jede verdammte Lieferung.« Moritz lachte, doch es war ein kurzes, hartes Geräusch. »Ich rede nicht mit euch!« »Doch«, sagte Svenja leise, »du wirst reden. Und wenn nicht, wirst du schreien.« Was in den nächsten Stunden geschah, würde kein Protokoll fassen. Das dumpfe Surren eines Bohrers, das metallische Kreischen einer Säge, das Schlagen von Metall auf Knochen. Die Geräusche vermischten sich mit Moritz' heiseren Rufen, bis seine Stimme nur noch ein kratziges Flüstern war. Als der Morgen graute, lag der Stuhl leer, um ihn herum eine Lache, die das Licht der Glühbirne rötlich spiegelte. Markus und Svenja arbeiteten schweigend, verpackten, was übrig war, in Müllsäcke. Stunden später, am Rande des Hafens, öffneten sie einen großen Container, warfen die Säcke hinein und schlossen die Tür. Das Dröhnen eines vorbeifahrenden Frachters übertönte den letzten Schlag, mit dem das Schloss einrastete. Zurück im Wagen sagte Markus nichts. Svenja starrte aus dem Fenster, das Gesicht bleich, aber ihre Hände ruhig. In ihren Augen spiegelte sich der graue Morgen und etwas, das er nicht lesen konnte. Der Regen hatte aufgehört, aber die Straßen von St. Pauli glänzten noch feucht im gelben Licht der Laternen. Die Gerüche der Nacht, Bier, kalter Rauch, Salz vom Hafen, hingen noch in der Luft, als Markus und Svenja in einer unbeleuchteten Seitenstraße hielten. Der Motor verstummte und nur das leise Knacken des abkühlenden Metalls blieb. Vor ihnen lag eine kleine Werkstatt, eingeklemmt zwischen einem geschlossenen Spätkauf und einem heruntergekommenen Wohnhaus. Das blecherne Rolltor war heruntergelassen, doch eine einzelne Lampe brannte darüber, warf einen blassen Kreis Licht auf den nassen Asphalt. Ein handgemaltes Schild über dem Tor verkündete in krakeligen roten Buchstaben »Steinmann Kfz-Service«. »Er ist noch drin«, sagte Svenja und schob die Kapuze ihres Hoodies zurück. »Ich habe ihn vor einer halben Stunde gesehen. Er hat an einem Wagen gearbeitet, alleine. Die anderen sind schon weg.« Markus nickte. Raoul Steinmann war ein Mann, dessen Ruf ihm vorausging. Nicht, weil er ein guter Mechaniker war, sondern weil er unter der Haube gern mehr fand, als Kunden ahnten. Waffen, Drogen, Bargeld. Alles, was durch seine Hände ging, wanderte an die richtigen Leute. Und einer dieser Leute war Armin Yassar. »Bist du sicher, dass er bewaffnet ist?«, fragte Markus. »Immer«, erwiderte Svenja, »aber er lässt sich leicht ablenken.« Sie hatte den Plan bereits vorbereitet. Svenja würde mit Markus' Wagen vorfahren, so tun, als hätte sie ein seltsames Geräusch bemerkt. Steinmann liebte es, Frauen zu beeindrucken, vor allem wenn er glaubte, sie seien allein und hilflos. Markus öffnete den Kofferraum und prüfte den Inhalt der schwarzen Tasche. Kabelbinder, Klebeband, Messer, ein kleiner Gasbrenner, zwei Flaschen mit einer trüben Flüssigkeit. Er schloss den Kofferraum wieder, während Svenja sich ans Steuer setzte und den Wagen langsam die paar Meter bis zur Werkstatt rollen ließ. Er selbst ging zu Fuß in den Schatten einer schmalen Gasse, die direkt neben der Werkstatt lag. Von hier aus konnte er sowohl den Eingang als auch den Hof dahinter sehen. Der Wagen kam vor dem Rolltor zum Stehen. Ein Moment Stille, dann das Klirren von Metall, als das Tor etwa einen Meter hochgezogen wurde. Steinmanns Gestalt erschien im Spalt, groß, kräftig, mit ölverschmierten Händen und einer Stirnlampe, deren Licht wie ein schmaler Kegel in die Nacht stach. »Was ist los, Schätzchen?« rief er in rauem Ton. »Irgendwas klappert unter der Motorhaube«, antwortete Svenja mit gespielter Unsicherheit. »Ich wollte lieber gleich anhalten, bevor mir das Ding um die Ohren fliegt.« Er grinste schief, zog das Tor weiter hoch und bedeutete ihr, hereinzufahren. Markus nutzte das Geräusch des Rolltors, um sich lautlos in den Hof zu bewegen. Drinnen roch es nach Öl, Schweiß und Metall. Werkzeuge lagen verstreut, ein Radio dudelte leise aus einer Ecke. Steinmann beugte sich über den Motorraum, während Svenja neben ihm stand, den Blick auf den Wagen gerichtet. Markus trat hinter ihn, so leise, dass nur das Summen der Lampe zu hören war. Ein kurzer, harter Schlag mit dem Griff des Messers an den Hinterkopf ließ Steinmann vornüber gegen den Wagen sinken. Markus fing ihn am Kragen ab, bevor er auf den Boden stürzte.
»Tür zu«,
sagte er knapp. Svenja ließ das Rolltor nach unten gleiten, bis nur noch ein Spalt blieb. Das Licht der Stirnlampe rollte über den Boden, bevor es erlosch. Sie zogen Steinmann in die hintere Ecke der Werkstatt, setzten ihn auf einen stabilen Holzstuhl. Markus zog ihm die Arme nach hinten und fixierte sie mit Kabelbindern, dann die Beine. Svenja zog das Klebeband fest um seinen Mund. Es dauerte nicht lange, bis er wieder zu sich kam. Seine Augen waren sofort wach, abwartend, vielleicht sogar leicht amüsiert. Markus kannte diesen Blick. Von Männern, die glaubten, unantastbar zu sein. »Du kennst meinen Namen?«, fragte Markus leise. Steinmanns Augen zuckten, ein kurzer Funke Unsicherheit. »Armin Yassar schickt dich nicht mehr heim, Raoul«, fuhr Markus fort. »Heute nicht.« Svenja holte den Gasbrenner aus der Tasche, drehte das Ventil auf. Die Flamme zischte auf, ein grellblaues Licht tauchte die Wände in gespenstische Reflexe. »Weißt du, was das Schöne an Metall ist?« sagte sie. »Es leitet Hitze. Und Haut, die mag das gar nicht.« Der erste Schrei, dumpf hinter dem Klebeband, kam, als die Flamme nur wenige Sekunden lang nahe an seiner Hand geführt wurde. Der Geruch von versengtem Lederhandschuh und darunterliegendem Fleisch mischte sich mit dem Öl in der Luft. Markus arbeitete methodisch, wechselte zwischen Fragen und Pausen. Steinmann antwortete nicht, aber seine Augen verrieten, dass er verstand, wie wenig Zeit ihm blieb. Nach einer halben Stunde sackte er nach vorn, Schweiß lief in Rinnsalen von seiner Stirn. Markus beugte sich nah zu ihm. »Letzte Chance!« Steinmann sah ihn an, und zum ersten Mal flackerte Panik in seinem Blick. Er murmelte etwas Unverständliches hinter dem Klebeband. Markus zog es ab. Haut riss mit einem leisen, feuchten Geräusch.
»Er ist überall«,
keuchte Steinmann.
»Yassar! Der weiß alles!«
»Das weiß ich schon«, erwiderte Markus. Der Schlag kam schnell. Ein gezielter Schnitt quer über die Kehle. Steinmanns Körper zuckte, dann wurde er still. Sie ließen ihn in der Werkstatt zurück, den Stuhl in einer Lache aus Blut. Markus wusste, dass hier niemand die Polizei rufen würde. Auf St. Pauli gab es Orte, an denen Leichen nur neue Besitzverhältnisse bedeuteten. Draußen hatte der Wind aufgefrischt, der Geruch von verbranntem Fleisch und Öl schien ihm an den Händen zu kleben, egal wie oft er sie im Regen rieb. Svenja ging neben ihm, schweigend, die Kapuze tief im Gesicht. Und Markus konnte nicht sagen, ob das Leuchten in ihren Augen vom Licht der Laternen kam oder von etwas, das viel tiefer brannte. Der Abend war ungewöhnlich still für St. Pauli. Selbst die üblichen Stimmen und das Lachen, die sonst aus den Bars und Clubs drangen, schienen gedämpft, als Markus allein eine schmale Seitenstraße hinunterging. Der Regen hatte eine feuchte Kälte hinterlassen, die in die Knochen kroch, und die Straßenlaternen warfen flache Lichtkegel auf das Pflaster. Er war unterwegs zu einer kleinen Bar, die er seit Jahren kannte. Ein unauffälliger Ort ohne auffällige Musik oder laute Gäste. Hier konnte man sitzen, trinken und zuhören. Drinnen war das Licht schwach, die Luft roch nach altem Holz und verschüttetem Bier. Ein paar Stammgäste hingen an ihren Gläsern, der Wirt polierte Gläser mit einem grauen Tuch. Markus setzte sich an den Tresen, bestellte ein Bier und ließ den Blick durch den Raum wandern. Es dauerte nicht lange, bis jemand neben ihm Platz nahm. Ein großer Mann, glatzköpfig, kräftig gebaut, mit einem Gesicht, das zugleich freundlich und gefährlich wirkte. Er trug eine braune, fleckige Sweatshirtjacke und dunkle Stoffhosen. Als er sprach, klang seine Stimme beinahe jovial. »Abend, mein Freund!« Markus warf ihm einen knappen Blick zu. Abend. Ich glaube, wir haben uns schon mal gesehen, fuhr der Mann fort. Du wohnst doch hier in der Gegend, oder? Vielleicht, antwortete Markus. Er mochte keine Männer, die zu schnell zu persönlich wurden. Der Fremde lächelte breit, doch in seinen Augen lag nichts Warmes. Sie waren tiefliegend, dunkel, und der Blick schien Markus zu durchdringen. Seltsame Dinge passieren hier in letzter Zeit, sagte er dann. Drei ziemlich brutale Morde. Erst dieser reiche Junge an der Elbchaussee, dann der Russe im Hafen und jetzt der Mechaniker. Die Leute reden darüber. Markus schwieg und nahm einen Schluck von seinem Bier. Ich frage mich nur, was die drei wohl gemeinsam hatten, fuhr der Mann fort. Wäre es eine Serie von Morden an Frauen, könnte man sagen, es war ein Perverser. Aber so... Er ließ den Satz offen und grinste, wobei seine gelblichen Zähne im schummrigen Licht aufblitzten. Vielleicht gar nichts, sagte Markus schließlich. Der Fremde lehnte sich näher. Oder vielleicht alles. Wer so etwas macht, der hat ein Publikum. Man will gesehen werden, wenn man so arbeitet. Markus stellte sein Glas ab. Klingt, als hättest du Erfahrung. Vielleicht nur ein gutes Gedächtnis, erwiderte der Mann und zog sich wieder zurück. Dann hob er zwei Finger zum Gruß. Pass auf dich auf, mein Freund. Markus sah ihm nach, als er zur Tür ging und in der Dunkelheit verschwand. Etwas an der Begegnung beunruhigte ihn. Nicht die Worte selbst, sondern die Art, wie sie gesagt wurden, als hätte der Mann mehr gewusst, als er zugeben wollte. Er blieb noch einige Minuten sitzen, dann bezahlte er und verließ die Bar. Die Straßen waren jetzt fast leer, nur vereinzelt liefen Passanten mit gesenktem Kopf vorbei. Markus ging schneller, hielt den Blick wachsam nach hinten gerichtet. An der nächsten Kreuzung bog er in eine schmalere Gasse ab. Das Licht der Laternen reichte hier kaum und seine Schritte hallten zwischen den feuchten Backsteinwänden wieder. Da war ein Geräusch hinter ihm, leise, wie das Auftreten schwerer Stiefel auf nassem Pflaster. Er beschleunigte, ohne sich umzudrehen. Als er in Sichtweite seiner Wohnung kam, fiel ihm ein blauer Lieferwagen auf, der langsam an der Straße entlangfuhr. Das Kennzeichen war zu verschmutzt, um es auf die Entfernung lesen zu können. Markus blieb kurz stehen und der Wagen rollte an ihm vorbei. Zu langsam, als wäre der Fahrer mehr mit ihm als mit der Straße beschäftigt. Er ging zum Eingang, schloss die Tür hinter sich und verriegelte sie. Durch den Vorhang seines Küchenfensters sah er, wie der Lieferwagen am Ende der Straße hielt, einige Sekunden stehen blieb und dann beschleunigte, bis er in der Dunkelheit verschwand. In seiner Wohnung setzte sich Markus an den Tisch, holte die Pistole aus der Schublade und legte sie neben sich. Er konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass er beobachtet wurde, nicht nur von irgendjemandem, sondern von jemandem, der wusste, was er tat. Später in dieser Nacht traf er sich mit Svenja in einem verwaisten Abschnitt der Hafenpromenade. Der Wind trug den Geruch von Diesel und Salz mit sich und das Wasser gluckste leise gegen die Kaimauer. Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen, sagte sie. Vielleicht habe ich das, antwortete Markus. Ein Mann hat mich in einer Bar angesprochen. Er wusste zu viel. Svenjas Augen verengten sich. Hat er einen Namen gesagt? Nein. Aber er hat angedeutet, dass die Morde jemandem auffallen, jemandem, der genau hinschaut. Vielleicht ist er nur ein Spinner. Markus schüttelte den Kopf. Das war kein Spinner, er war kontrolliert. Und da war ein Wagen, der mir bis vor die Haustür gefolgt ist. Was willst du tun? Weiterarbeiten, sagte Markus. Aber vorsichtiger. Wir sind nicht mehr unsichtbar. Svenja sah ihn lange an. Dann nickte sie. Dann sollten wir unser letztes Ziel bald erledigen, bevor uns jemand den Weg abschneidet. Der Wind riss an ihren Kapuzen und die Dunkelheit am Hafen schien dichter zu werden. Markus wusste, dass sie nicht nur die Aufmerksamkeit der Polizei riskierten, sondern etwas Schlimmeres. Etwas, das den Blick nicht mehr abwenden würde, wenn es sie einmal gefunden hatte. Der Himmel über Hamburg war an diesem Abend tiefschwarz, nur ab und zu von fahlen Lichtflecken durch die Straßenlaternen unterbrochen. Markus fuhr mit gedrosseltem Tempo durch das Industriegebiet nahe dem Hafen, wo leerstehende Lagerhallen und verrostete Zäune den Weg säumten. Die Scheibenwischer seines Kombis arbeiteten gleichmäßig, schoben den feinen Nieselregen beiseite, der sich wie ein Film über die Windschutzscheibe legte. Neben ihm saß Svenja, die Hände fest in den Taschen ihres Hoodies vergraben, die Augen starr auf die nassen Straßen gerichtet. »Er wird heute Nacht allein sein«, sagte sie schließlich, ohne den Blick abzuwenden. »Ich habe ihn die letzten Tage beobachtet. Kein Besuch, kein Bodyguard. Nur er und sein Wagen.« »Und du bist sicher, dass er nichts ahnt?«, fragte Markus. »So sicher, wie man sein kann.« Ihre Stimme war ruhig, aber in der Dunkelheit sah Markus den Anflug eines schmalen Lächelns auf ihren Lippen. Tobias Kern war das letzte verbliebene Mitglied jener Gruppe, die Leonie Falk ins Verderben geführt hatte. Seit seiner Entlassung auf Kaution hielt er sich auffällig bedeckt, mied öffentliche Auftritte, aber nicht vorsichtig genug, um zu entkommen. Markus wusste, dass dies der entscheidende Schritt sein würde und der gefährlichste. Sie parkten einige Straßen entfernt, in der Nähe eines leerstehenden Bürogebäudes. Markus überprüfte den Schalldämpfer auf seiner Pistole, während Svenja aus ihrem Rucksack Kabelbinder, Handschuhe und ein Tuch zog. »Wir nehmen ihn schnell und leise«, sagte Markus. »Keine Spielereien. Nicht diesmal.« Sie bewegten sich zu Fuß durch die dunklen Gassen, vorbei an Müllcontainern und Pfützen, die das gelbliche Licht der wenigen Laternen spiegelten. Kerns Wagen stand am Ende einer schmalen Zufahrtsstraße neben einem alten Lagerhaus. Der Lack glänzte feucht und durch die beschlagene Windschutzscheibe war die Silhouette des Fahrers zu erkennen. Markus öffnete die Beifahrertür mit einer schnellen Bewegung, drückte den kalten Lauf der Pistole an Kerns Schläfe. »Motor aus, Hände ans Lenkrad«, sagte er mit tonloser Stimme. Kern erstarrte, dann tat er, wie ihm geheißen. Svenja öffnete die hintere Tür, schob das Tuch über seinen Mund und hielt es fest, während Markus ihn aus dem Wagen zog. In wenigen Sekunden hatten sie seine Hände gefesselt und ihn in den Kofferraum ihres eigenen Wagens verfrachtet. Die Fahrt zurück nach Altona verlief in gespenstischer Stille, nur unterbrochen vom Brummen des Motors. Markus' Hände umklammerten das Lenkrad, als wüssten sie, dass jeder Fehler in dieser Nacht tödlich sein konnte. Im Keller angekommen, setzten sie Kern auf denselben Stuhl, der schon anderen das Ende gebracht hatte. Seine Augen waren weit geöffnet, atemlos vor Panik, aber als Markus ihm das Klebeband vom Mund riss, presste er sofort die Lippen zusammen. »Wir können das schnell hinter uns bringen«, sagte Markus. »Oder du kannst es schwer machen.« Kern lachte leise, ein kehliges, abgehacktes Geräusch. »Ihr denkt, ihr seid die Einzigen, die jagen können? Ihr habt keine Ahnung, was ihr euch da aufladet.« Svenja trat vor, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. »Armin Yazar?«, fragte sie, als wäre es nur ein beiläufiger Gedanke. Kerns Augen zuckten. »Er weiß, wo ihr seid. Er weiß alles.« »Dann hat er dich im Stich gelassen«, erwiderte Markus und griff nach dem Bohrer, der auf der Werkbank lag. Das Surren des Motors erfüllte den Raum wie ein kaltes Summen, das sich in die Knochen fraß. »Letzte Chance«, sagte Markus. »Wo finde ich ihn?« Kern antwortete nicht. Markus setzte den Bohrer an die Armlehne des Stuhls, nur Millimeter von Kerns Hand entfernt. Das Surren wurde lauter. Das Metall vibrierte. Doch bevor Markus reagieren konnte, schnellte Kern nach vorn, riss den Stuhl seitlich um und nutzte den Aufprall, um den Kabelbinder an der Kante der Werkbank aufzureißen. In einer fließenden Bewegung stieß er Markus mit der Schulter zurück, griff nach dem Bohrer und schlug zu. Der Aufprall traf Markus über dem linken Auge, ein dumpfer Schmerz, der ihm den Atem raubte. Er taumelte zurück, spürte das warme Rinnsal von Blut, das über seine Schläfe lief. Svenja schrie, zog ihre Pistole, aber der Schuss ging daneben, schlug in die Kellerwand und sprengte eine kleine Staubwolke aus bröckelndem Putz. Kern stolperte zur Treppe, riss die Tür auf und verschwand in der Dunkelheit des Hauses. Markus zwang sich hoch, schwankte, griff nach seiner Pistole, doch da hörte er hinter sich einen dumpfen Aufprall. Svenja lag am Boden, reglos, eine dunkle Blutlache breitete sich unter ihrer Brust aus. Markus' Magen zog sich zusammen. »Svenja!« Er kniete sich neben sie, doch ihre Augen waren geschlossen, der Atem flach. Von oben hallten schnelle Schritte, dann das Knallen einer Außentür. Markus wollte folgen, doch sein Körper gehorchte nicht mehr. Ein süßlicher, metallischer Geschmack stieg ihm in den Mund. Seine Beine fühlten sich schwer an. Er begriff, was es war. Gift. Nicht in einer Dosis, die sofort tötete, sondern langsam, schleichend. Es war in ihm, vielleicht seit Stunden. Die Glühbirne über ihm flackerte und der Keller schien enger zu werden, als würde die Dunkelheit selbst nach ihm greifen. Oben war Kern bereits verschwunden, doch Markus wusste, dass der wahre Gegner nicht geflohen war. Er war noch hier, unsichtbar und vielleicht näher, als er dachte. Das Summen in Markus' Ohren wollte nicht aufhören. Er saß auf dem kalten Betonboden des Kellers, lehnte den Rücken gegen die bröckelige Wand. Seine Hände zitterten, nicht nur vor Schwäche, sondern vor dem brennenden Gefühl, dass er etwas Entscheidendes übersehen hatte. Svenja lag nur wenige Meter entfernt, blass, die Lippen blutleer. Er hatte ihr einen provisorischen Druckverband angelegt, aber das Blut sickerte unaufhaltsam durch. Er zwang sich, die Augen zu schließen. Vielleicht, um die aufdringliche Glühbirne zu ignorieren, vielleicht, um zu denken. Bilder wirbelten vor seinem inneren Auge auf. Kurze Szenen aus den letzten Wochen. Svenjas kalte Entschlossenheit bei Bergers Villa. Ihr fast zu sicheres Wissen über Olegs Aufenthaltsort. Die Art, wie sie Raouls Namen kannte, bevor Markus ihn überhaupt erwähnt hatte. Und dann fiel es ihm wie ein Schlag ins Gesicht. Armin Yassar war nie nur ein Name, der in den Schatten des Hafens kursierte. Er war eine Figur, die man fürchtete, weil sie niemals selbst in Erscheinung trat. Alles lief über Mittelsmänner, über Boten, über diejenigen, die niemand mit ihr in Verbindung bringen konnte. Doch Markus hatte nie gefragt, warum Svenja so viele Kontakte, so präzise Informationen hatte, als hätte sie nie suchen müssen, sondern nur auf die nächste Gelegenheit gewartet. »Du bist es, oder?« Seine Stimme war heiser, kaum mehr als ein Flüstern. Svenjas Augen öffneten sich langsam. Für einen Moment lag darin nichts als Müdigkeit. Dann veränderte sich ihr Blick. Die Züge wurden härter, fremder, als würde sie eine Maske fallen lassen. »Du bist klüger, als ich dachte«, sagte sie leise, »aber zu spät.« Markus' Atem stockte. »Armin, ich habe nie gelogen«, erwiderte sie und setzte sich langsam auf. »Ich wollte Rache für Leonie, aber Leonie war nicht die Heilige, die du dir vorgestellt hast. Sie war nützlich«, bis sie es nicht mehr war. Ihre Stimme hatte nichts mehr von der brüchigen Wärme, mit der sie ihm ihre Vergangenheit erzählt hatte. Sie war glatt, kalt und durchzogen von einer leisen, sadistischen Freude. »Du hast mich benutzt«, knurrte Markus. »Natürlich habe ich das. Du bist ein Werkzeug, Markus. Stark genug, um das zu tun, was ich nicht öffentlich tun kann. Gewissenhaft genug, um es nicht aus der Hand zu geben, und dumm genug, nicht zu merken, dass dir jeder Mord angehängt wird.« Er wollte aufspringen, aber die Schwere in seinen Gliedern zog ihn zurück auf den Boden. Das Gift. Er konnte es in jedem Herzschlag spüren, wie eine unsichtbare Hand, die langsam seine Kehle zudrückte. »Das warst du«, brachte er hervor. »Das Gift. Nur eine Versicherung«, antwortete sie, während sie aufstand. Ihre Bewegungen waren ruhig, präzise. Sie ging zur Werkbank, nahm Markus' Pistole in die Hand, überprüfte das Magazin. »Falls du mir zu nahe kommst.« »Warum jetzt?«, fragte Markus, mehr um Zeit zu gewinnen als aus echtem Interesse. Weil es erledigt ist. Berger, Oleg, Raoul, Kern. Sie sind alle weg. Meine Feinde sind tot. Und du wirst als einziger übrig bleiben. Die Polizei wird das hier finden, deine Fingerabdrücke, deine DNA. Alles wird zu dir führen. Markus schloss die Augen, atmete tief. Er wusste, dass er sie nicht aufhalten konnte. Nicht in diesem Zustand. Aber er konnte sie vielleicht aus der Reserve locken. Und was dann, Svenja? Neue Stadt? Neues Spiel? Ein schmales Lächeln huschte über ihr Gesicht. Genau, Berlin wartet. Dort gibt es andere Namen, andere Probleme. Und vielleicht ein paar neue Verbündete. Sie steckte die Pistole ein, ging zur Treppe und warf ihm im Vorbeigehen einen letzten Blick zu. Mach's gut, Markus. Du warst wirklich nützlich. Ihre Schritte hallten die Treppe hinauf, dann das Knarren der Kellertür. Markus hörte, wie sich oben die Haustür schloss. Er blieb noch lange sitzen, kämpfte mit jedem Atemzug gegen die bleierne Müdigkeit an. Irgendwann hörte er draußen ein Motorengeräusch, das sich entfernte. Das Gift arbeitete weiter in seinem Körper, aber sein Geist klammerte sich an einen einzigen Gedanken. Er lebte noch. Und solange er lebte, gab es eine Möglichkeit, sie zu finden. Er wusste nun, dass Armin Yassar kein Schatten mehr war. Sie hatte ein Gesicht. Und er würde dieses Gesicht in der Menge erkennen, egal wie weit sie fliehen wollte. Doch in der Dunkelheit des Kellers konnte er nicht ignorieren, dass seine Zeit knapp wurde. Sehr knapp. Die Dunkelheit im Keller schien dichter geworden zu sein, als hätte sie Gewicht bekommen. Markus saß noch immer auf dem kalten Betonboden, den Kopf gegen die Wand gelehnt. Sein Atem war unruhig. Jeder Zug schien schwerer als der vorherige. Das Gift arbeitete erbarmungslos in ihm, ein schleichendes Brennen in den Adern. Er wusste, dass er nicht einfach aufgeben durfte. Irgendwo im Haus musste es noch etwas geben, womit er Zeit gewinnen konnte. Ein Gegenmittel vielleicht, oder wenigstens ein Weg, sich an der frischen Luft zu halten. Mit aller Kraft zwang er seine Beine, sich zu bewegen. Der Weg zur Treppe, kaum 10 Meter, fühlte sich an wie ein halber Marathon. Oben angekommen, fand er die Haustür nicht abgeschlossen. Offenbar hatte Svenja es nicht für nötig gehalten, sie hinter sich zu verriegeln. Er trat hinaus in die kalte Hamburger Nacht. Ein feiner Nebel lag über den Straßen. Die Lichter der Stadt waren gedämpft, als hätte jemand ein Tuch über die Realität gelegt. Markus schleppte sich bis zu seinem Wagen. Die Finger zitterten, als er die Tür öffnete. Er griff ins Handschuhfach, fand die kleine Metallkassette, die er dort vor Wochen deponiert hatte, ein Erste-Hilfe-Set, in dem sich auch Aktivkohle befand. Kein Allheilmittel, aber vielleicht genug, um die Wirkung zu verzögern. Er kaute die Tabletten trocken herunter, schmeckte den bitteren Staub auf der Zunge. Sein Ziel war klar. Er musste Svenja finden, bevor sie verschwand. Berlin war groß, aber sie würde nicht sofort in der Anonymität untertauchen können. Er kannte ihre Art. Sie brauchte Kontrolle, brauchte den Nervenkitzel, ihre Opfer aus nächster Nähe zu sehen. Er startete den Wagen, fuhr durch die nächtlichen Straßen, vorbei an stillgelegten Fabriken und leeren Kreuzungen. Sein Kopf war schwer, doch der Gedanke an Rache hielt ihn wach. Er rief sich jede Einzelheit von Svenjas Worten ins Gedächtnis, suchte nach einem Hinweis. Berlin wartete, hatte sie gesagt. Aber wohin genau? Dann fiel es ihm ein. Vor einigen Tagen hatte sie beiläufig von einem leerstehenden Loft in Friedrichshain erzählt, angeblich ein alter Rückzugsort aus einer früheren Zeit. Er hatte nicht weiter nachgehakt, damals war es nur eine Nebensache gewesen, jetzt war es ein Ziel. Die Fahrt nach Berlin dauerte fast 3 Stunden und jeder Kilometer fühlte sich wie ein Kampf an. Mehrmals musste er anhalten, um frische Luft zu schnappen, das Zittern in den Händen zu kontrollieren. Kurz vor Morgengrauen erreichte er die Stadt. Die Straßen waren noch leer, nur vereinzelt huschten Lieferwagen vorbei. Das Loft lag in einer unscheinbaren Seitenstraße zwischen einem geschlossenen Café und einem grauen Wohnhaus. Die Fassade war alt, mit Graffiti übersät, die Fenster im Erdgeschoss mit Holzplatten vernagelt. Markus parkte einige Meter entfernt, überprüfte seine Pistole und schlich sich an. Die Tür war nicht abgeschlossen. Drinnen roch es nach Staub und kaltem Metall. Die hohen Räume lagen im Halbdunkel. Das schwache Licht der Straßenlaterne fiel durch ein halb zersprungenes Oberfenster. Er hörte Schritte. Langsam, bedächtig. Sie kam näher. »Ich wusste, dass du es versuchen würdest«, sagte Svenja, ihre Stimme hallte zwischen den nackten Wänden. »Du bist zäher, als ich gedacht habe. Und du bist arroganter, als ich dachte«, erwiderte Markus, die Waffe im Anschlag. Sie trat aus dem Schatten. Kein Hauch von Furcht in ihrem Gesicht, nur dieses spöttische Lächeln. »Wenn du abdrückst, bist du tot, bevor du die Tür erreichst. Vielleicht bin ich das sowieso bald.« Sie lachte leise. »Stimmt. Das Gift ist schon tief in deinem Blut. Selbst wenn du mich jetzt tötest, wirst du nicht überleben. Dann nehme ich dich mit.« In diesem Moment machte sie einen Schritt zur Seite und Markus bemerkte die Bewegung im Augenwinkel. Eine weitere Gestalt, aus einem Nebenraum tretend, eine Pistole in der Hand. Er reagierte instinktiv, feuerte zwei Schüsse. Der erste traf den Unbekannten in die Brust, der zweite schlug in die Wand. Svenja nutzte den Augenblick, stürzte auf ihn zu. Die beiden rangen, die Pistole fiel klirrend auf den Boden. Markus spürte ihre Hände an seiner Kehle, kalt und unerbittlich. Er schlug zurück, traf sie hart an der Seite. Sie taumelte und er stieß sie mit aller Kraft gegen einen der Metallträger des Lofts. Der Aufprall ließ sie zu Boden sinken. Für einen Moment herrschte nur Stille, unterbrochen vom hallenden Tropfen einer undichten Leitung. Markus hob seine Waffe auf, ging langsam auf sie zu. »Das war dein letztes Spiel, Svenja.« Sie lächelte blutverschmiert, flüsterte, »Vielleicht. Aber jemand wie ich stirbt nie wirklich.« Markus drückte ab. Als er aus dem Loft trat, war der Himmel im Osten bereits von einem matten Grau überzogen. Er wusste, dass er nicht mehr viel Zeit hatte. Das Gift würde bald seinen Tribut fordern. Aber er fühlte keinen Triumph. Nur eine seltsame Leere. Vielleicht war es vorbei. Vielleicht auch nicht. Doch in dieser Stadt, in dieser Welt, war das Böse nie weit entfernt. Und Markus wusste, dass er, solange er atmete, immer wieder hineingezogen werden würde.